Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Ein Albtraum. Hunderte Rechnungen, Mahnungen, Briefe vom Anwalt, der Briefkasten quillt über. Und ihr habt nichts bestellt. Das hat der A... gemacht, der eure Accounts im Netz gehackt hat. Es ist halt auch einfach, innerhalb von Minuten, Passwort geknackt, Name, Anschrift oder Geburtsdatum, das war's. Mehr braucht es nicht für einen 1A-Identitätsklau. Meiner Kollegin Henrike Möller ist das passiert, sie erzählt heute Abend davon. Außerdem kommen zwei Experten zu Wort. Adrian Jagusch von Youport e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein, der junge Menschen bei Problemen im Web unterstützt. Und Sören Al-Rubai, Psychologe aus Heidelberg, hat Tipps für Opfer von Identitätsklau. Zuerst erzählt aber Henrike ihre Geschichte. Ich habe sie gefragt, du bist ja Opfer eines richtig fiesen Identitätsdiebstahls geworden. Wie hast du das eigentlich gemerkt?
Ja, leider viel zu spät. Also ich bin bei Amazon nicht mehr reingekommen und dachte so, oh ja, hast du wohl dein Passwort vergessen oder sowas? Passiert, ne? Ich mache also erstmal nichts. Dann öffne ich ein paar Tage später meine Kreditkartenabrechnung. 1200 Euro. Ich soll ein iPhone bestellt haben über Amazon, Kleidung bei Zara. Ich habe es erst gar nicht gerafft. Ich dachte so, hä, habe ich doch gar nicht bestellt. Ich also sofort den Amazon-Kundenservice gegoogelt.
Das folgende Gespräch ist ein Auszug aus dem Originaltranskript mit Amazon.
Speedkauf, Straße 45.
Was ist damit?
Da ist das iPhone hingeliefert worden.
Boah, krass, das ist das Nachbarhaus.
Es war Abholung über Amazon Locker, eine Abholstation.
Das heißt, der Betrüger hat es irgendwie geschafft, das iPhone, das er über dein Amazon-Account bestellt hat, zu diesem Späti mit Paketshop in deiner Straße umzuleiten, ja?
Genau, ich also sofort rüber zu diesem Späti.
Es hat jemand meinen Amazon-Account gehackt.
Ach schon.
Und über den
vielen das gehört hier.
Ja, auch hier in der Straße?
Ja.
Alle hier
alle
in der Straße. Aber wie ist es jetzt, wenn man das hier in so ein Amazon-Fach da bestellt?
Anonymer geht das nicht.
Da habt ihr dann auch gar nichts mit zu tun. Okay.
Ja, also weder Amazon noch der Späti konnten mir sagen, wer das iPhone abgeholt hat.
Hat das was mit Datenschutz zu tun?
Ja, das dachte ich auch und deshalb habe ich dann auch eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben, weil ich mir dachte, die müssen da doch mehr rauskriegen können, weil der Betrüger, der muss ja zumindest mal einen Komplizen in Berlin haben. Das iPhone wurde ja abgeholt, das ist jetzt also kein Betrüger, der irgendwie im Ausland sitzt. Die Anzeige habe ich aber auch deshalb aufgegeben, weil das die Chancen erhöht, das Geld dann auch wieder zu kriegen von meinem Kreditkarteninstitut. Danach dachte ich dann, gut, damit müsste der Spuker dann eigentlich vorbei sein. Mein Amazon-Account habe ich sperren lassen, Kreditkarte habe ich sperren lassen. Ein paar Tage später, ich bin da gerade in meinem Mailpostfach bei web.de und da merke ich, wie plötzlich Mails verschwinden. Ich so, ja, pff, das wird wohl eine Störung sein, ne? Klick auf Refresh und dann ungültiges Passwort. Und in diesem Moment hätte ich mir wirklich eine runterhauen können, weil mein web.de-Passwort ist dasselbe wie bei Amazon.
Oh nein, da warst du also quasi live dabei, als der Betrüger dich aus deinem eigenen Mailfach ausgesperrt hat.
Ja, genau. Und der hatte das Passwort dann geändert. Ich kam nicht mehr rein. Ich also wieder sofort mal einen Kundenservice gegoogelt, diesmal von web.de. Und was lese ich da? Ein Anruf bei Ihnen kostet 3,99 Euro und man braucht Festnetz. Ich dachte echt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich keinen Festnetzanschluss gehabt hätte, weil ich glaube, das wäre der Moment gewesen, wo ich echt einen Nervenzusammenbruch gekriegt hätte.
Henrike, du hast die beiden Accounts sofort deaktivieren lassen und damit würde ich jetzt denken, die Geschichte ist zu Ende, aber so war es ja nicht.
Nee, weil die Kundenservices in meinem Fall leider oft nicht das gemacht haben, was sie mir versprochen haben. Vor allem Amazon, also die haben mich wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben.
Das folgende Gespräch ist ein Auszug aus dem Originaltranskript mit Amazon.
Hallo, mein Name ist Henrike Möller. Ich melde mich jetzt schon zum dritten Mal innerhalb weniger Tage bei Ihnen. Sie haben gesagt, Sie würden sich bei mir zurückmelden, haben Sie aber nicht gemacht.
Okay, ich schaue es mir sofort an. Also es wurde auf jeden Fall von unserer Seite schon was gemacht. Wenn Sie möchten, kann ich das Konto gerne nochmal vorübergehend deaktivieren, bis alles geklärt ist.
Oh Gott, ich dachte, das wäre längst deaktiviert.
Warten Sie mal. Das ist ja total verwirrend. Also heute gab es eine E-Mail. Wir haben Schritte veranlasst, um Ihr Konto wiederherzustellen.
Ich hatte Ihnen aber doch gesagt, dass mein Mailfach gehackt wurde. Wenn Sie das dahin geschickt haben, dann haben Sie dem Hacker gerade eröffnet, wie er schön weitermachen kann.
Also Amazon hat die neuen Zugangsdaten für mein bereinigtes Amazon-Konto quasi direkt an den Betrüger geschickt, bei dem ja inzwischen mein Mailfach gehört hat. Also, oh. Und deshalb ist es auch echt der Jackpot für Betrüger. Also wenn Sie dein Mailfach haben, damit können Sie auf allen Online-Plattformen, auf denen du angemeldet bist, einfach auf Passwort vergessen klicken, sich ein neues Passwort anlegen und dann gehört Ihnen quasi deine digitale Identität.
War der Kundenservice von web.de wenigstens ein bisschen fähiger?
Ja, also ein paar Tage nachdem der Hacker meinen Account übernommen hat, da konnte ich dann mit zurückgesetztem Passwort wieder rein.
Boah, ich muss sagen, ich habe richtig Herzklopfen jetzt, in dieses Mailfach reinzugehen, weil ich nicht weiß, was dieser Typ mir hinterlassen hat, ey, scheiße. Aha, Ihre Rechnung für eBay-Käufe.
Der hat Bitcoins und so Zeugs bestellt. Was ist das hier? Mining Contract für 250 Euro.
Ja, es lag sogar eine Beschwerde gegen mich vor, weil ich die Bitcoins, die der Betrüger in meinem Namen bestellt hat, nicht bezahlt habe, weil meine Kreditkarte, die war da schon gesperrt, hatte das eBay-System irgendwie nicht gemerkt. Der eBay-Kundenservice, der hat mir versprochen, sich um die Sache zu kümmern, haben sie aber bis heute nicht getan.
Dann hattest du bei eBay dasselbe Passwort wie bei Amazon und bei web.de, ja?
Ja, und das war natürlich saublöd, ich weiß das. Und
ich habe nichts gesagt.
Nee, das ist mir auch ein bisschen peinlich, da schäme ich mich auch für. Aber ich habe jetzt auch für jeden Dienst ein eigenes Passwort. Also so ein bisschen was habe ich aus der Sache gelernt.
Wie sieht's denn heute aus? Ist sie denn wenigstens ausgestanden, die Sache?
Also es war lange ruhig, aber vorletzte Woche, da war ich dann mal wieder in meinem Online-Banking drin, 400 Euro abgebucht. Und zwar von einem Online-Bezahldienst namens Skrill. Kannte ich nicht. Weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Also mir ist da echt das Herz in die Hose gerutscht, als ich das gesehen habe. Weil wie kann der mich weiterhin abzocken, wo ich doch jetzt alle meine Accounts wieder habe? Ich habe eine neue Kreditkartennummer. Jetzt war das Geld aber per Lastschriftverfahren abgebucht. Und dazu brauchst du nicht mehr als die Kontodaten von der Person plus Adresse und Geburtsdatum. Mehr brauchst du nicht. Und die Infos, die hat er dann wohl über mein Mailfach erbeutet, weil da war ja eine ganze Weile drin. Ich habe mir also jetzt eine neue Kontonummer besorgt und ja, ich hoffe, dass ich damit jetzt meine Ruhe habe. Aber so ganz genau weiß ich das nicht, weil der Betrüger, der versucht weiterhin in mein Mailfach reinzukommen. Also ich hatte letzte Woche jetzt wieder 5 fehlgeschlagene Login-Versuche. Also irgendwas ist da in meinem Mailfach, an das er ran will. Er will da weiterhin ran und ich weiß einfach nicht warum und das ist super, super unheimlich.
Mhm. Enrique, was hat denn die Polizei in deinem Fall unternommen? Du hast dich an die Polizei gewandt.
Ja, also ich habe jetzt am Freitag eine Mail von der Polizei bekommen und in der Mail wollen sie ein paar mehr Unterlagen von mir, ein paar mehr Infos. Wow, also meine Anzeige ist jetzt 2 Monate her und jetzt fangen sie offensichtlich an mit den Ermittlungen. Das ginge aber nicht anders, meinte Kriminaldirektor Stefan Teller von der Berliner Polizei zu mir.
Das ist leider so bei dieser Masse an Vorgängen. Allein in Berlin zwischen 12.000 bis 16.500 Taten pro Jahr. Dass wir sie also bei Eingang auf alle Fälle klassifizieren. Und wenn es so ist, dass wir anhand unserer Merkmale, die wir da zugrunde legen, erkennen, dass erstmal eine Erfolgsaussicht des Täters habhaft zu werden relativ gering ist, dann müssen diese Taten durchaus erstmal auch ein paar Wochen warten.
Ja, also die Aufklärungsrate in solchen Fällen ist eh nicht sonderlich hoch, zwischen 30% und 70%, meinte Kriminaldirektor Teller.
Ist ja mal ein bisschen was anderes, ob wir 30% oder 70% haben, oder?
Ja, das war ein bisschen eine komische Angabe, fand ich auch. Also eine Kommissarin, die meinte sogar unter der Hand zu mir, dass die Chancen eigentlich gleich null stünden, da den Täter zu finden. Es geht halt auch nicht nur darum, einen Täter zu finden, weil derjenige, der jetzt meine Daten missbraucht, ist mit ziemlicher Sicherheit gar nicht der, der sie gehackt hat. Das hat mir Oliver Klau gesagt vom Dezernat Cybercrime der Berliner Polizei. Und vor allem Täter Nummer 1 zu finden, also den Hacker, das sei sehr schwer.
Diese Leute verstecken sich komplett in der Anonymität des Internets. Dazu kommt, dass uns diese Taten häufig erst deutlich später bekannt werden. Und wenn wir dann mit einer entsprechenden Verzögerung ermitteln, ist es so, dass häufig aufgrund der gesetzlichen Speicherfristen eben bestimmte Daten für uns nicht mehr zugänglich sind. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich insbesondere bei sehr professionellen Tätern der Fall ist, dass diese häufig auch sich über Server im Ausland auf deutsche Seiten einloggen. Und das macht es uns zusätzlich schwer, dann die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden führen zu müssen.
Also da sind auch echte Profis bei mir am Werk. Also vorletzte Woche, da ging nochmal 400 Euro von meinem Konto ab, per Lastschriftverfahren über einen Bezahldienst namens Skrill. Und diese 500 Euro gingen an einen weiteren Bezahldienst namens Global Collect. Mhm. Also der Betrüger, der versucht da wohl seine Transaktionswege zu verschleiern.
Mhm. Also wer es war, der deine Accounts übernommen hat und Waren bestellt hat in deinem Namen, wirst du vermutlich nicht erfahren. Nein. Aber weißt du wenigstens, wie es passiert ist? Also wie der Betrüger an die Zugangsdaten für Amazon, eBay und web.de gekommen ist?
Also das sind ja wahrscheinlich, wie gesagt, 2 Täterpartien. Und der jetzt damit shoppen geht und sich im Netz als ich ausgibt, der hat meine Zugangsdaten wahrscheinlich irgendwo im Darknet gekauft. So hat es mir Chris Pelchen erklärt, der ist Sicherheitsexperte vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und wie die jetzt dort gelandet sind im Darknet, das lief wahrscheinlich so ab. Also Chris Pelchen könnte sich vorstellen, dass Täter Nummer 1, der Hacker, dass der eine kleine Online-Plattform gehackt hat, bei der ich gar nicht mehr wusste, dass ich da angemeldet bin und wo ich halt auch dieselben Zugangsdaten hatte wie bei Amazon und Co. und dass diese Plattform ihre Passwörterdatenbank nicht richtig geschützt hat.
In der Regel ist es so, dass die Passwörter in einer verschleierten Form gespeichert werden. Es kann aber auch gut sein, dass gerade bei älteren oder bei nicht so renommierteren Plattformen Passwörter auch im Klartext gespeichert werden. Aber wenn man jetzt die verschleierte Form hat, gibt es immer noch Programme, die quasi von den Angreifern verwendet werden können, um die ursprünglichen Passwörter der Nutzer zu erraten. Und dass diese Programme mehrere hundert Millionen möglicher Passwörter pro Sekunde durchprobieren können.
Ja, also selbst verschleierte Passwörter können Betrüger erraten, wenn sie genug Zeit mitbringen. Das Hasso-Plattner-Institut, die bieten übrigens auch so ein Tool an namens Identity Leak Checker. Und da gibt man seine Mailadresse ein und dann kann man sehen, ob die Mailadresse in gehackten Datenbanken im Netz auftaucht. Und das habe ich gemacht. Und bei mir gab es da gleich 8 Treffer. Oh. Ja, darunter Dropbox, Last.fm, Bitly, MySpace und auch unbekannte Plattformen. Also da ließ sich dann nicht mehr ermitteln, wo die geleakte Passwörterdatenbank jetzt konkret herkommt.
Das Hasso-Plattner-Institut hat seine Datenbank jetzt auch geupdatet und 2,2 Milliarden Mailadressen mit Passwörtern aus neuen Datenleaks eingepflegt. Am besten guckt ihr mal nach, ob eure auch dabei sind.
Deutschlandfunk Nova.
Das beliebteste Passwort der Deutschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kein Witz, es ist wirklich. Bei Deutschlandfunk Nova, Kollegin Henrike Möller, war es zwar nicht die 1, 2, 3, 4, 5, 6, aber sie hat es dem Betrüger trotzdem sehr leicht gemacht. Sie hatte nämlich auf mehreren Plattformen dasselbe Passwort. Die Geschichte ihres Identitätsklaus haben wir ja eben schon gehört. Und wir sprechen jetzt mit Adrian Jagusch von YouPort. Das ist ein gemeinnütziger Verein von jungen Leuten für junge Leute. Bei Problemen im Web helfen die zum Beispiel eben bei Identitätsklau. Adrian, was rätst du Leuten, die zu dir kommen, weil ihre Accounts gehackt wurden?
Also das ist sehr vom Einzelfall abhängig. Und es gibt erstmal zwei verschiedene Fälle bei uns in der Beratung. Das eine ist, dass jemand speziell, also ganz gezielt angegriffen wurde. Vielleicht von einer Person, die man sogar kennt. Also wenn das in der Schulklasse passiert. Dass es beispielsweise jemand ist, der ja, sich ganz gezielt Zugang zu einem Account verschaffen möchte, um da beispielsweise Zugang auf Bilder zu erlangen. Und das andere ist, dass jemand auf eine Phishing-E-Mail geklickt hat und darüber dann Zugang zu einem PayPal-Konto oder einem iTunes-Konto oder so etwas erlangt wurde. Und das sind so die zwei großen Fälle.
Mhm. Okay, jetzt haben wir die beiden zwei großen Fälle, die natürlich unterschiedlich gelagert sind, aber im Endeffekt sind die Leute halt einfach gehackt worden. Ich stelle das dann fest, dass irgendwer mit meinem Namen Sachen macht, die ich nicht selber mache. Was kann ich dann tun?
Das Wichtigste ist natürlich irgendwie wieder die Kontrolle über diesen Account zu erlangen. Und wie das im einzelnen Fall geht, ist so ein bisschen von der Plattform abhängig. Häufig gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über eine zweite E-Mail-Adresse, die man hinterlegt hat, sich wieder Zugang zu dem Account zu verschaffen, indem man sich quasi durch diese zweite E-Mail-Adresse ausweist. Das ist zum Beispiel bei Google der Fall und auch viele andere E-Mail-Anbieter bieten so eine Möglichkeit an. Häufig gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich auch über den zweiten Faktor häufig den Zugang zu dem Account wieder erlangen. In Einzelfällen ist es auch so, dass es die Möglichkeit gibt, beispielsweise Kontakt zu dem Betreiber aufzunehmen und sich dann über eine Ausweiskopie oder so auszuweisen und dadurch dann den Zugang zu erlangen.
Muss ich nicht erstmal zusehen, dass derjenige aus meinem Account verschwindet, beziehungsweise dass die Aktivitäten, die der macht,
ja, genau.
Also werden?
Das Wichtige ist halt, sich erstmal selber gegenüber dem Plattformbetreiber auszuweisen, weil der dann das Passwort zurücksetzen kann. Und in dem Moment, in dem ich dann in meinem Account das Passwort wieder geändert habe, sperre ich ja auch alle Angreifer aus, die eventuell Zugang dazu haben.
Was kann ich denn generell machen, um mich vor Identitätsdiebstahl im Netz zu schützen? Bei der Kollegin, von der ich rede, Henrike Möller, der ja quasi die komplette Identität geklaut worden ist, wir reden ja heute den ganzen Abend drüber, die hat den Fehler gemacht, dass sie für jede Plattform das gleiche Passwort genommen hat. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Fehler gewesen, oder?
Ja, das sollte man am besten nicht machen. Eine Möglichkeit, die man nutzen kann, um ja auch bei vielen Accounts den Überblick zu behalten, ist zum Beispiel so einen Passwortmanager zu nutzen. Den gibt es in eigentlich allen Betriebssystemen oder in den großen Browsern. Und damit hat man die Möglichkeit, sich sehr komplexe Passwörter quasi abzuspeichern und dann über ein möglichst sicheres Masterpasswort ja die Accounts quasi zentral zu verwalten. Und dann ist es auch leicht möglich, ja, zum einen komplexe Passwörter festzulegen und die auch in regelmäßigen Abständen zu ändern, ohne dass man sich jedes Mal ein neues Passwort selbst merken muss.
Was ist mit einem sehr schwierigen Passwort generell? Hilft das auch schon?
Ja, also wenn man keinen Passwortmanager benutzen möchte, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das Passwort sehr komplex ist, also Groß- und Kleinbuchstaben enthält, dass es möglichst Sonderzeichen gibt und dass es, ich sag mal so, ab 8 oder sogar 10 Zeichen ist, dann ist es für die meisten Webseiten ein sicheres Passwort. Das Ganze ist natürlich viel einfacher, wenn ich das Ganze einem Computerprogramm übergeben kann und dann das Passwort auch in regelmäßigen Abständen ändere.
Hat das eigentlich zugenommen, Identitätsklau? Kommt zu dir mehr Leute oder zu Uport mehr Leute, weil sie sagen, ja, meine Identität im Netz ist geknackt worden?
Ja, wir merken immer wieder, dass es so Wellen gibt. Also beispielsweise, wenn Phishing-E-Mails versendet werden, dann gibt es immer gleich eine Vielzahl von Leuten, die beispielsweise auf solche Phishing-E-Mails reinfällt und deren Amazon-Account dann gehackt wurde oder deren Google-Konto beispielsweise da kompromittiert wurde. Natürlich gibt es auch den Fall, dass beispielsweise in der Schulklasse, also in der Schule oder unter Jugendlichen irgendwie gegenseitig in die Accounts eingedrungen wird. Da würde ich sagen, ist es vielleicht sogar eher zurückgegangen, weil die großen Plattformbetreiber es einfacher gemacht haben in den letzten Jahren, sich ja beispielsweise durch Zwei-Faktor-Authentifizierung davor zu schützen. Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, dass ich mich nicht nur über mein Passwort authentifiziere, sondern noch über eine zweite Quelle. Das kann beispielsweise eine App sein auf dem Smartphone. Das kann auch eine weitere E-Mail-Adresse sein oder ein Einmalpasswort oder ein Gerät, das ich beispielsweise schon mal mit dem Account benutzt habe. Und das führt einfach dazu, dass wenn ich jetzt nur die E-Mail-Adresse und das Passwort beispielsweise von einem Account habe, mir das erstmal nicht hilft. Ich müsste als Angreifer noch Zugang zu einem weiteren Gerät haben, das schon mal mit dem Account authentifiziert wurde, um den Zugang quasi darauf zu erlangen. Und das hilft natürlich ganz besonders, falls irgendwie das Passwort aus irgendeinem Grund öffentlich wird oder jemand das herausfindet oder errät, dann ja, hilft ihm das erstmal so nicht weiter, sondern man müsste quasi noch weiter Zugang auf den zweiten Faktor haben.
Adrian Jagusch von Uport, das ist ein gemeinnütziger Verein von jungen Leuten, die jungen Leuten bei Problemen im Web helfen, zum Beispiel bei Identitätsklau.
Deutschlandfunk Nova.
So viel Geld. Ist ja erstmal das Erste, was man als Außenstehender denkt, wenn es um Identitätsklau geht. Bei dem Betrüger mit dem Geld des Gehackten shoppen gehen. Das ist schlimm. Im Fall von Deutschlandfunk Nova-Kollegin Henrike Möller hat der Betrüger auf ihre Rechnung Waren und Dienstleistungen im Wert von ungefähr 2000 Euro bestellt. Aber Henrike, das Geld hast du ja relativ schnell von deiner Bank wiederbekommen.
Ja.
Aber das Geld war ja auch nicht unbedingt das, was dich an der Sache belastet hat, sagst du. Was ist denn mit deinem Kopf passiert durch den Identitätsklau? Schwieriges Wort.
Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist die Machtlosigkeit. Also du kannst immer nur Schadensbegrenzung betreiben. Ach, bei Plattform XY hat sich der Hacker jetzt auch in meinem Namen angemeldet. Okay, dann rufe ich da halt auch mal an und sag denen, dass ich das nicht bin. Also für mich war auch wirklich sehr schwer, nur zu ertragen, dass ich von den Kundenservices so abhängig war. Die waren alle immer katzenfreundlich am Telefon und meinten, ja, Frau Möller, wir kümmern uns drum, keine Sorge. Und dann haben sie einfach nichts gemacht. Oder ich musste erst noch dreimal anrufen und dann haben sie mal was gemacht. Und dieser absolute Kontrollverlust irgendwie, also das hat sich echt, echt schlimm angefühlt.
Jetzt geht dein Identitätsklau ja schon ein bisschen mehr als 2 Monate. Mhm. Gehst du da irgendwie inzwischen ein bisschen souveräner mit um?
Ja, also ich denke schon. Also inzwischen bin ich einfach nur noch wütend, würde ich sagen, weil mir der Betrüger einfach auch so viel Lebenszeit gestohlen hat. Also wie viel Zeit ich wegen dem jetzt schon in Telefonwarteschlangen verbracht habe von Kundenservices. Also allein bei Amazon habe ich irgendwie 5, 6 Mal angerufen. In Summe habe ich sicherlich einen kompletten Arbeitstag da irgendwie mit Kundenservices telefoniert. Und ich musste ja jetzt auch meine Kontonummer ändern wegen dem Betrüger. Und das ist so aufwendig, weil ich da echt 20 Partien anschreiben muss. Versicherung, Strom, Gas und so weiter. Und denen sagen muss, dass ich eine neue Kontonummer habe. Da hilft mir meine Bank leider nicht. Aber dieses Wütendsein irgendwie, das fühlt sich auf jeden Fall besser an als davor. Weil ich hatte eine Zeit, da bin ich richtig paranoid geworden über diesen Identitätsdiebstahl.
Wie hat sich das bei dir gezeigt? Was war los?
Naja, also der Betrüger ist ja wahrscheinlich entweder selbst Berliner oder er hat einen Komplizen in Berlin. Weil das iPhone, das er über meinen Amazon-Account bestellt hat, das hat er ja hier in Berlin in einem Paketshop auch abgeholt. Und dann kam mir so der Gedanke, ja, was ist, wenn der mich irgendwie vor meiner Tür abpasst? Weil der weiß ja, wo ich wohne. Was ist, wenn der mich überfällt und mir mein Handy klaut? Weil dann bin ich endgültig geliefert, weil dann kann er in alle meine Accounts rein, er kann alles übernehmen, sich noch glaubwürdiger als ich ausgeben, als er es eh schon tut. Und so unwahrscheinlich war das auch nicht, weil der Betrüger hatte ja bei eBay noch Sachen ersteigert und deren Auslieferung stand noch aus.
Es hätte also gut sein können, dass der vor meinem Briefkasten lauert. Und genau zu dieser Zeit hatte ich auch einen Brief erwartet mit meiner neuen Kreditkarte. Und da dachte ich so, oh Gott, ja, wenn der da jetzt irgendwie vor meinem Briefkasten lauert und die neue Kreditkarte auch noch gleich mit abfischt. Sowas geht ja da durch den Kopf und da wirst du echt irgendwie kirre.
Wie hast du dich denn da wieder rausgeholt aus diesen Ängsten? Das ist ja wirklich eine Schleife, ne? Das wird ja auch nicht besser, es wird ja eigentlich immer schlimmer.
Also mit jedem Tag, an dem der Betrüger nichts gemacht hat, da wurde es dann besser. Aber ja, unterschwellig ist diese Paranoia nach wie vor da. Also vor ein paar Tagen, da ging zum Beispiel mein WLAN nicht. Und mein erster Gedanke war wirklich gleich, jetzt hat er sich in mein WLAN reingehängt.
Oh je.
Ja, also weil vielleicht will er sich auch rächen, weil ich jetzt mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gehe. Dieser Gedanke kam mir tatsächlich schon, weil es war schon auffällig, dass es wieder losging jetzt mit dem Identitätsdiebstahl, nachdem ich eben meine Geschichte jetzt teile. Ich hatte davor ein paar Wochen Ruhe.
Okay. Hast du dir eigentlich auch professionelle Hilfe geholt?
Nee, also ich habe viel gesprochen darüber mit Freunden, wobei da auch nicht jeder so richtig gut mit klarkam, weil die waren halt noch machtloser als ich. Die wussten auch nicht, was können sie tun, wie sollen sie mir helfen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es hilft mir jetzt auch, öffentlich darüber zu reden. Und ich fühle mich so ein bisschen, ja, so empowered, ermächtigt, dass ich jetzt mit dem Betrüger, der ja mich ausnehmen wollte, mein Geld haben wollte, Geld verdiene.
Hast du den Spieß umgedreht? Genau. Es gibt ja tatsächlich noch wenig psychologische Hilfsangebote für Betroffene bei Identitätsklau. Aber Sören Al-Rubai, der ist Psychologe aus Heidelberg und hat schon mehreren Patienten geholfen. Wie er das macht, erzählt er euch gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Ein Albtraum. Hunderte Rechnungen, Mahnungen, Briefe vom Anwalt, der Briefkasten quillt über. Und ihr habt nichts bestellt. Das hat der A... gemacht, der eure Accounts im Netz gehackt hat. Es ist halt auch einfach. Innerhalb von Minuten Passwort geknackt, Name, Anschrift oder Geburtsdatum. Und das war's auch schon. Mehr braucht es nicht für einen 1A-Identitätsklau. Meiner Kollegin Henrike Möller ist das passiert. Sie hat den ganzen Abend darüber berichtet. Am Ende geblieben ist ihr, wie sie selbst sagt, Paranoia. Gefühle von Machtlosigkeit und Ohnmacht. Sören Al-Rubai ist Psychologe aus Heidelberg. Er hat schon mehreren Opfern bei Identitätsklau geholfen. Henrike und ich haben mit ihm gesprochen und haben ihn gefragt, wie helfen Sie denn Leuten, die sich an Sie wenden, weil sie eben Opfer von Identitätsklau geworden sind und darunter psychisch zu leiden haben?
Naja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist natürlich, mit den Opfern erstmal ein entlastendes Gespräch zu führen. Also wichtig ist es halt auch für die betreffenden Opfer, mit jemandem über das zu reden. Bei einem normalen Einbruch kommt ein Einbrecher durch ihr Haus und wenn man dann durch die Tür einbricht. Meistens setzt man dann später eine neue Tür ein oder ein neues Schloss, aber man fühlt sich immer noch unsicher. Und dasselbe Gefühl oder ein ähnliches Gefühl kann man haben, wenn das beim Online-Diebstahl passiert. Das ist natürlich abhängig von jedem Mensch, wie er damit umgeht, wie die Resilienz auch beschalten ist. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist erstmal drüber zu reden mit jemandem, der vertraut ist, jemandem, der sich vielleicht auch mit den Sachen auskennt, der vielleicht auch in der IT ein bisschen bewandert ist, um sich da auch nochmal neu abzusichern. Und dann gibt es mehrere Schritte, die man da machen kann. Also einer der wichtigsten Schritte ist, ich mache sehr viele Achtsamkeitsübungen, sehr viele Entspannungsübungen, weil für die Menschen, die das erlebt haben, ist das nicht nur ein Schock, sondern man hat ein Gefühl der Ohnmacht und man hat ein Gefühl der Angst, dass das immer wieder passieren kann und man gar nicht weiß, wo der Angreifer ist oder wo die Gefahr, ja.
Aber was helfen dann Achtsamkeitsübungen, beziehungsweise wie sehen sie aus? Was machst du denn da?
Naja, also wir reden ja immer von Gefühlen, die der Mensch dann hat. Angst, Stress, Ohnmacht, Panik, Furcht.
Hattest du auch, Henrike, genau das Gleiche?
Ja, also Ohnmacht vor allem. Das vor allem so, diese Machtlosigkeit, Kontrollverlust, das war auf jeden Fall so das Hauptgefühl, was ich die ganze Zeit hatte. Ja.
Mhm. Nochmal, was sind dann jetzt Achtsamkeitsübungen und wie helfen die?
Das wäre dann zum Beispiel Meditation oder holotropes Atmen, also Atemübungen, ja, auch wenn das gerade wieder passiert. Weil es kann natürlich sein bei manchen Menschen, dass die dann halt, wenn das gerade einmal passiert ist, dass jedes Mal, wenn sie eine Online-Zahlung tätigen, dann wieder eine leichte Panikstimmung bekommen oder die Angst oder die Ohnmacht wieder hochkommt. Und deswegen mache ich mit den Meditationsübungen, meditiere mit denen ganz, ganz viel, mache Atemübungen und auch hypnotische Übungen, wenn das auf die Person passt. Das kann man natürlich nicht mit jeder Person machen, um einfach Entspannung, Sicherheit und Ruhe als Gefühle in den Mensch zu verankern. Denn die Realität ist, wir sind alle nicht davor gefeit, dass uns unsere Identität oder unser Geld online geklaut wird. Was wir machen können, ist uns zumindest emotional darauf vorzubereiten und eine starke Resilienz zu schaffen, um halt damit umzugehen, wenn es passiert ist, aber auch IT-mäßig, um psychisch vorbereitet zu sein, wenn das wieder passiert.
Also jetzt käme dann Punkt 3, weil du hast gesagt, es gibt 3 Sachen, die du machen kannst. Einmal reden, einmal Übung machen. Was wäre das Dritte?
Das Dritte wäre halt eine dementsprechende technische Aufklärung. Ja, also was da für Möglichkeiten sind. Also ich meine, wenn in einem Haus eingebrochen wurde und so weiter und so fort, dann wird meistens auch empfohlen, Sicherheitsleute hinzuzufügen, um zu gucken, wie kann man das Haus absichern.
Alles klar. Vielleicht kann ich da nochmal eine Frage fragen. Wie würdest du mich da rausholen aus dieser Gedankenspirale, diesem Gedankenkarussell, das ich in mir habe, dass ich immer denke, was wäre, wenn? Also jetzt habe ich zum Beispiel eine neue Kontonummer und jetzt muss ich mir vorstellen, was ist, wenn er die neue Kontonummer auch noch rauskriegt? Wie schaffst du das, dass ich mir nicht die ganze Zeit irgendwelche Szenarien überlege, was nicht noch alles möglich ist? Weil ich weiß ja nicht, was möglich ist und es ist halt realistisch, dass da noch was kommt mit den ganzen Daten, die er erbeutet hat. Wie kannst du mir da helfen?
Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also erstens mal müssen wir mal gucken, wie die Situation abgelaufen ist, konkret, also bei dir. Also Tag, Abend und so weiter, was du gemacht hast, wie du darauf gekommen bist, vielleicht auch bei welcher Bank du bist. Bei den Gefühlen wäre es, wie gesagt, also einfach mal mit dir die Gefühle durchzusprechen, die du hast, die Fantasien, diese Was-wäre-wenn-Situation, die dir dann halt im Kopf geistern, also dieses Gedankenkarussell, das mal auszusprechen, was da wirklich für Ängste und für Dingste sind und dann mal wirklich jedes hypothetische Szenario, das du da hast, ob das dir wirklich Angst macht, dass das wirklich Realität werden könnte, mal durchzusprechen und dann erstmal auf die Realistik, sage ich mal, zu prüfen. Die zweite Devise wäre, mal eine Liste mit Sachen zu machen, die dir Sicherheit geben oder dir das Gefühl von Ruhe geben oder das Gefühl von Entspannung oder von, du kannst damit umgehen. Ja, das können Übungen sein, das können Hobbys sein, das können aber auch, sage ich mal, andere, jetzt wenn wir gerade beim Finanzwesen sind, ja, es gibt Konten oder es gibt auch zum Beispiel E-Mail-Eingänge oder E-Mail-Postfächer, die sind wirklich so sicher, dann halt darauf umzusteigen, ja, weil dir das auch nochmal ein Gefühl von Sicherheit gibt und es erwiesenermaßen auch geschützt ist, hast du auch allgemein eher ein Gefühl von Ruhe und weißt dann auch, okay, wenn was passieren sollte, sind da auch kompetente Leute, die mir wieder raushelfen. Und das ist so eine Sache, die man sich immer verwirklichen sollte. Also auch für alle Betroffenen und das sage ich auch allen. Also man ist nicht alleine. Es gibt ganz viele Anlaufstellen, wo man sich Beratung holen kann, wo man sich Hilfe holen kann und wo man sich auch kompetente Leute holen kann, die in dieser Situation nicht alleine lassen.
Sören Al-Rubai, Psychologe aus Heidelberg, hat schon mehreren Opfern von Identitätsklau geholfen. Seine konkreten Tipps habt ihr gerade gehört.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Las Vegas. US-Sängerin Christina Aguilera hat ihre eigene Show in Las Vegas angekündigt. Ich will weiterhin meine Fans in Europa sehen, aber wie viel einfacher ist es, wenn alle zu einem einzigen Ort kommen, sagte die Sängerin in der Talkshow von Ellen DeGeneres. An der Show arbeite sie bereits seit Jahren. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, dass die Leute dieses Erlebnis bald genießen können. Zunächst sind 16 Experience-Shows im Planet Hollywood Resort in Las Vegas angesetzt. Dort spielten bereits Britney Spears, Jennifer Lopez und Gwen Stefani. Wie Christina Aguilera auf Instagram ankündigte, sollen ihre Shows für die Fans eine multisensorische Flucht in eine Welt der Magie und der absoluten Freiheit werden. Bei Ellen DeGeneres sprach sie von Shows voller Fantasie, Liebe und Spannung. Im Interview mit der US-Seite Billboard beschrieb Aguilera die Show für sie und ihre Fans als das nächste Kapitel von etwas Neuem und Aufregendem. Das wolle sie in Las Vegas vereinen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.